Hey und herzlich willkommen bei Leben tut gut. Das ist dein Podcast über die Dinge im Leben, die uns gut tun, aber auch über die kleinen Schmerzen, die diese Dinge begleiten und die uns häufig ehrlicherweise auch wieder zurück auf den Boden holen. Ich bin Falk und ich bin kein weiser alter Mann, ich bin kein Life-Coach und erst recht nicht dein Therapeut. Aber ich bin, wenn du magst, dein Kumpel, der sich im Hoodie zu dir setzt und mit dir gemeinsam in den Spiegel und über den Tellerrand schaut. Und auf diesen gemeinsamen Weg freue ich mich. Herzlich willkommen und viel Spaß in der heutigen Sendung. Ich wollte schon immer diesen Podcast und alle Podcasts davor, die ich hier aufgenommen habe, mit einer Geschichte starten und heute ist es endlich soweit. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen von Seno Rikyu. Wenn du den Namen schon mal gehört hast, weißt du vielleicht, was kommt. Wenn nicht, lehn dich zurück und genieß es. Seno Rikyu ist ein Teemeister aus Japan. Er ist sehr, sehr bekannt und die Japaner haben ihn eigentlich alle im Blick. Er lebt im 16. Jahrhundert und hat eines Tages erleben müssen, wie einer seiner Schüler eine ganz, ganz wertvolle Teeschale hat fallen lassen. Die Teezeremonie ist in Japan was wirklich Hochgehaltenes, was sehr Ehrwürdiges und etwas, was mit sehr viel Hingabe passiert. Und da machst du Ausbildung und hast einen Meister. Naja, und einer dieser Schüler ließ eine von diesen wirklich sehr, sehr teuren Teeschalen fallen. Dieser Schüler wusste um den emotionalen und auch kulturellen Wert dieser Schale, aber auch um den wahrhaftigen Preis, wenn du eine solche Schale kaufen oder sogar herstellen lassen wolltest, und ist völlig verzweifelt zu einem Kunsthandwerker gegangen, der ihm diese Schale reparieren sollte. Er gab diese Schale ab und war sich eigentlich sicher, dass dieser Kunsthandwerker es schaffen würde, er war sehr bekannt, dieser Handwerker, dass er es schaffen würde, die Risse so zu verstecken und die Absplitterung so zu kaschieren, dass man nicht mehr sehen würde, dass diese Schale zu Boden gefallen war und in viele Teile zerbrochen war. Und der Handwerker hatte das gespürt. Dem ist aufgegangen, dass dieser Schüler von ihm die Perfektion des Unsichtbaren oder die vermeintliche Perfektion des Unsichtbarmachen der Geschichte dieser Schale, dass er das erwarten würde. Und so lächelte er irgendwie weise und irgendwie verschmitzt während seiner Arbeit, weil er bearbeitete die Scherben, die er bekommen hat, nach dem Kintsugi. Das ist eine Technik, bei der die Risse und die Bruchstellen wohl verklebt oder verspachtelt werden, also schon auch ganz glatt ausgearbeitet werden, aber die kleinen, aber feinen Pfade, die dort dabei entstehen, die werden mit Goldstaub ganz deutlich betont. Du hast also, wenn du von einer schwarzen Schale ausgehst, das ist selten, aber wenn du von einer schwarzen Schale ausgehst, wie Gewitterblitze durch diese Schale, die sich in Gold da durchziehen und die jeden einzelnen Riss und jede einzelne Absplitterung noch mal mehr betonen. Als Rikyu die Schale dann sah das erste Mal, hatte er gar keine Zeit quasi, geschockt zu sein, weil er wurde direkt von einer tiefen Berührung übermannt, weil er hat in der Schale die Essenz von Wabi-Sabi entdeckt. Und Wabi-Sabi ist ein ästhetisches Konzept, kommt ursprünglich aus dem Zen-Buddhismus, welches in der Kultur und im Alltagsleben und in der Gefühlswelt in Japan sehr tief verwurzelt ist. Und wenn du dich jetzt fragst, was das mit unserem Alltag zu tun hat, dann kann ich dir sagen, dass dieses Wabi-Sabi uns wahrscheinlich mehrfach am Tag wirklich gut tun würde, wenn wir auch diesen Moment finden, in dem wir sagen, wow, das nehme ich mit in mein Leben. Diese Wabi-Sabi-Denkweise, oder es ist gar nicht klar, wie man es benennen soll. Es ist ein ästhetisches Konzept, klingt jetzt auch irgendwie, also die Sicht auf die Welt mit dem Wissen um Wabi-Sabi macht vieles leichter. Diese Teeschale ist irgendwie interessanterweise noch schöner geworden, insbesondere wenn man sich anschaut, dass wir mit diesem Gold, was auf den Bruchstellen liegt, eine ganze Geschichte erzählen. Jedes Mal, wenn jemand diese Tasse in die Hand nimmt und die Geschichte schon mal gehört hat oder der Schüler nimmt sie mit und hat sie selber erlebt oder der Meister hat die Geschichte ja auch erlebt und benutzt diese Schale weiter für weitere Schüler. Er kann immer etwas ganz Spannendes berichten und der Schüler kann sich an was ganz Spannendes erinnern und wir können uns inspirieren lassen, wenn wir diese Schale anschauen. Diese Schale erzählt die Geschichte des Schülers, erzählt die Geschichte des Handwerksmeisters, erzählt die Geschichte der Erkenntnis über Wabi-Sabi und zeigt die Schönheit des Unvollkommenen und des Vergänglichen. Das ist auch so ein bisschen die Grundsituation. Das ist so die Basis, die häufig benannt wird. Und ich bin darauf gestoßen, jetzt holen wir es mal ins Hier und Jetzt. Ich bin darauf gestoßen, weil ich mich vor ein paar Jahren sehr gewundert habe, dass in Japan analoge Kameras sehr viel günstiger angeboten werden. Ich habe ein Faible auch für analoge Kameras und genieße es sehr mit alten Mamiya, Pentax, was auch immer, Mittelformatkameras und so zu fotografieren, die Welt auf den Film zu bannen und nicht immer nur auf den Sensor. Und wenn man sich in Japan umschaut, auch im Internet, zum Beispiel bei eBay oder so, schaut, wo kommen die Sachen her, aus Japan kriegt man häufig ganz interessante Angebote. Das sind teils neuwertig wirkende Kameras für vergleichsweise wenig Geld. Und bei uns ist halt so eine EOS 1, EOS 3, was habe ich denn noch gehabt? Ich muss das gar nicht so fachlich machen, wir sind hier gar nicht alles Fotografen. Es gibt Kameras, die kosten bei uns 2, 3, 4, 5.000 Euro gebraucht und sind total vermackt, weil sie natürlich ein ganzes Fotografenleben oder drei Fotografenleben schon überstanden haben und in Japan stehen die dann für 299 Euro irgendwie zum Verkauf. Und ich bin vor ein paar Jahren mit einem Verkäufer aus Tokio, also mit einem Inhaber aus einem kleinen Kamerageschäft, aus Tokio, jetzt haben wir den Satz, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und der sagte halt, naja, Wabi-Sabi, die Menschen hier sind etwas irritiert von dieser Art von Kameras, weil sie, das ist so ein Riss in der Matrix. Diese Kameras haben keine Geschichte erlebt oder verleugnen diese Geschichte. So sind sie nicht so gut zu verkaufen bei uns. Und ich habe das für einen Werbespruch gehalten, habe es dann aber auch immer mal wieder gehört und habe dann ein tolles Buch über Wabi-Sabi gelesen. Ich möchte dir gar keins empfehlen, schaue dich im Buchladen um, lies vielleicht auf einschlägigen Seiten, welche Bücher gut sind. Ich empfehle dir, über Wabi-Sabi zu lesen, wenn du nach diesem Podcast neugierig bist. Und das habe ich halt auch getan zu dieser Zeit. Und da hat sich eine ganze Welt eröffnet, weil es geht ja nicht nur um Teeschalen und Kameras bei Wabi-Sabi. Du hast einen Blick auf die Schönheit von Dingen, die vergehen. Du hast einen Blick auf die Schönheit von unperfekten Dingen. Das ist in unserer Welt super wertvoll. Guck mal, ich habe vor ein paar Wochen eine neue Kamera gekauft. Eine ganz kleine Leica und diese ganz kleine Leica hat ein lackiertes Gehäuse. Stolz, metallisch kommt sie daher und hat ein schwarz lackiertes Gehäuse. Vielleicht sagt man das nochmal dazu. Und einige Wochen davor, Anfang Juli, im Juni, wann habe ich denn das Auto gekauft? Irgendwie im frühen Sommer habe ich ein neues Auto gekauft, also einen Jahreswagen. Und dieser Skoda Fabia, bevor jemand fragt, sage ich es gleich, dieser Skoda Fabia ist rot lackiert. So. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bis vor nicht allzu langer Zeit war es so, dass der erste Kratzer in meiner Kamera, in meinem Auto, was auch immer, da ist eine Welt zusammengebrochen. Und ich versuche dir jetzt in den nächsten Minuten mal die verschiedenen Aspekte und die verschiedenen Facetten von Wabi-Sabi nochmal so ein bisschen bildlicher zu machen oder begreiflicher zu machen, weil es geht nicht nur darum, irgendwie einen Kratzer zu ertragen und so, sondern es geht um viel Tieferes und viel Ästhetischeres und es geht auch um dich und mich. Es geht um unsere Eltern und so, um unsere Großeltern und die Schönheit, die wir sehen können und den unnötigen Frust, den wir damit haben, wenn wir sehen, dass die Dinge etwas erlebt haben oder die Menschen etwas erlebt haben. Dieses Auto, by the way, der Skoda, den hätte ich vor 5, 6 Jahren gar nicht kaufen können. Der neue Skoda Fabia, das gibt ein neues Modell, ist deutlich größer als der davor. Der hat so Golf 4, 5 Ausmaße ungefähr. Und den wollte ich haben. weil ich in dem Polo von Farina dann schon relativ eingeengt sitze, während es in dem Golfmodellen oder jetzt auch in diesem Skoda Fabia PJ heißt, der ist glaube ich die vierte Generation, ganz anders aussieht. Jetzt habe ich natürlich aber auch, wie wir wahrscheinlich fast alle, ein gewisses Budget gehabt. Das Konto war dann leer. Und in diesem Budget gab es, wenn man sich die Jahreswagen angeschaut hat, mit deutlich unter 20.000 Kilometern, ein Auto im Schwarzwald. Bei einem Skoda-Händler. Es gab ein, zwei private noch, aber bei einem Skoda-Händler ein Auto im deutschsprachigen Raum. Und den habe ich dann angerufen und habe gesagt, ey, Butter bei der Fische, das ist ein schöner Skoda. Warum ist der im Vergleich betrachtet so günstig? Es gab für die von mir möglichen 12.500 Euro, glaube ich, kein anderes Modell, was irgendwo angeboten wurde. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich Ihnen erklären, das Fahrzeug kommt aus schlechter Haltung. Und ich sage, ja, Sekunde mal kurz, ein Jahreswagen, was hat denn der damit gemacht, der Mann oder die Frau? Naja, die waren schon ein bisschen älter und die hatten irgendwie eine Hecke auf dem Grundstück, so eine tausendfach gestutzte Hecke, wo dann so armdicke Äste da waren. Und dieses Auto hatte hinten an der Stoßstange und auf der kompletten rechten Seite so tiefe Schrammen, dass die komplette rechte Seite Kotflügel, beide Türen Kotflügel neu lackiert werden mussten und die Stoßstangen mussten instand gesetzt werden. Da kann man also davon ausgehen, dass da auch tiefe Bullen oder sogar kleine Einrisse drin waren. Und deswegen ist das Fahrzeug so günstig, weil viele Menschen davor Sorge haben, ein solches Auto zu kaufen. Ich kann Ihnen aber, sagte er dann, gerne die Unterlagen senden, die wir der Versicherung gesendet haben. Das war ein Einjahresleasing oder irgendwie irgendein Einjahresmodell. Und Sie haben danach halt mit Ihrer internen Versicherung, die Sie für was auch immer haben, eine Abrechnung gemacht und haben mir dann gezeigt, was diese Schäden sind mit den Fotos bei der Fahrzeugübernahme und so weiter und so fort. Und das Auto sah wirklich ein bisschen schlimm aus, aber es waren halt Schäden, die jetzt keine tragenden Teile oder so betreffen, sondern na, ein Jahre altes Auto, so ein junges Auto, sagen wir mal, es waren Schürfwunden der wilden Jugend. Und es gibt im Innenraum hier und da ein paar Schrammen. Und da habe ich genau an Wabi Sabi gedacht und habe halt gedacht, naja, also erstmal ist es nur so semi-wabi-sabi, weil das Auto ist total perfekt repariert von dem Skoda-Händler. Der wird schon wissen, wie es geht. Und im Innenraum sind aber dennoch so ein paar Schrammen und auf dem Armaturenbrett zum Beispiel, das siehst du ja beim Fahren. Und da habe ich gedacht, nee, außen ist sowieso egal, sieht man gar nicht mehr. Innen muss ich jetzt durch, weil dafür bekomme ich ein Auto mit Geschichte, gibt dem quasi, wenn wir es ein bisschen emotionalisieren oder vermenschlichen wollen, gibt dem nochmal eine zweite Chance und habe den auch ein bisschen aufgehübscht und so und bin sehr, sehr glücklich jetzt mit dieser Entscheidung. Und ich weiß genau, vor einigen Jahren hätte ich das ältere Modell gekauft, hätte mich da jeden Tag reingequetscht, einfach nur, um ein Auto zu haben, von dem ich nicht weiß, ob es schon mal Kratzer hatte. Das ist völlig verrückt und es gibt ganz viele ähnliche Anwendungsbereiche in unserem Leben. Und ich möchte ganz zum Schluss auf den Menschen kommen, auf dich, vielleicht die erste Falte, die du entdeckt hast, oder auch die zwölfte. Das machen wir später, ganz am Ende, weil die Sachen, die man am Ende bespricht, merkt man sich am besten. Lass uns noch mal ein bisschen auf Reisen gehen. Ey, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber wenn ich so in den Mittelmeerraum komme, oder sagen wir in den Raum, wo das Mediterrane schon spürbar ist. Das geht teilweise im südlichsten Deutschland schon los. Ich war vor ein paar Jahren am Wörthersee. Da ist es ja schon ein sehr mildes Klima. In einer Stunde bist du in Ljubljana und von Ljubljana aus bist du, Slowenien ist das, ne? Bist du nochmal in einer Stunde anderthalb an der slowenischen Adria. Das ist also alles ein Katzensprung. Ich glaube 2:30 oder was bis nach Venedig vom Wörthersee aus. Und schon dort ist der Wörthersee als eine sehr edle Region noch so eine Sache. Aber wenn wir da in die Dörfer fahren, wenn wir in die Mittelmeerregion, wenn wir in Ljubljana uns bewegen, wenn wir uns in Italien und in Südfrankreich bewegen, in England ist es übrigens auch so, überall außer bei uns sind die Fassaden nicht alle zwei Jahre gestrichen. Du hast zwar einzelne wunderschön aufgestrichene Gebäude, du hast aber auch wunderschön nicht aufgestrichene Gebäude. Ganz häufig stehen wir im Urlaub da und genießen es total, in so einer totalen Entspannung, wenn wir so eine bröckelnde Fassade von vor 40, 50 Jahren sehen, wo das Salz vom Meer quasi sich so abgerieben hat und wo du die alte Farbe erkennen kannst, die so ein bisschen aber von so einem neuen Weiß oder Grau überdeckt worden ist. Und die meisten Menschen uns genießen das. Wenn wir kurz zusammen nach Rom gehen oder wir gehen zusammen an die Küste Liguriens oder was auch immer und haben jetzt ein tolles Hotelzimmer am Comer See, James Bond. Wir gehen jetzt morgens aus dem Bad in unser Zimmer, dann sehen wir dort das noch etwas zerrüttelte Bett. atmen durch, strecken uns, haben vielleicht schon einen Kaffee in der Hand. Viele Hotelzimmer haben hier inzwischen so eine kleine Nespresso-Maschine da stehen. Und dann gehen wir auf den Balkon zu und da hängen so riesige Leinenvorhänge in Schneeweiß. Die schieben wir beiseite und dann stehen wir mit nackten Füßen auf einem Balkon, der seit vielen Jahrzehnten nicht renoviert worden ist, wo man kleine Risse vom Wetter im Boden hat und die spüren wir mit den Füßen. Wir fühlen und sehen das alte Geländer, gucken die Fassade herunter, da ist ein bisschen Efeu dran und alles ist schon so ein bisschen abgelebt und du kannst sehen, wie all die Jahre die Wetter auf diese Fassade gestoßen sind. Du kannst bei bestem Sonnenschein dir vorstellen, wie da der Regen vorgepeitscht ist und vielleicht auch in ein paar Tagen wieder gegenpeitschen wird und es ist wunderschön, die Geschichte in den Dingen zu sehen. Wenn du ein Auto, es gibt ja inzwischen eine Szene, die das auch so macht, die es auch so künstlich herstellt quasi, aber wenn du irgendwo in einem solchen Land ein Auto siehst, das ganz normal im Alltag gefahren wird, aber 30 Jahre alt ist, dann ist es gar nicht so selten so, dass dieses Auto schon Rost hat und schon geschmiergelt wurde und neu lackiert wurde an einzelnen Stellen und so. Und ganz häufig ist es aber dabei sehr sauber. Ich war mal in South Devon, also in Süd-Devon in England, bei einer ganz tollen Gastfamilie in Tynmouth, so heißt dieser Ort. Ne, warte mal, lass mich überlegen. In der Nähe von Exeter, südlich von Torquay oder so. Also jedenfalls war das eine sehr, sehr spannende Gegend dort. Es gab Palmen, es gab so ein bisschen Mittelmeer-Flair, weil da der Golfstrom so einen Bogen macht und warmes Wasser anschwemmt. Aber auch typisch englisch, super grüne, tolle Wiesen, überall so kleine Naturscheinmäuerchen. Das Haus war natürlich nicht frisch gestrichen, sondern hat wirklich alte Geschichten erzählt. Es gab noch Einfachverglasung mit Blick aufs Meer. Da haben die einfach, also die Gläser in den Scheiben so ein bisschen gewackelt, wenn der Wind draufgezogen ist, der vom Meer kam. Das war so stimmungsvoll. Und die hatten einen alten Ford Fiesta aus den 80er Jahren, dieses Auto wäre niemals durch unseren TÜV gekommen, aber es war geleckt, sauber und hat gut gerochen in diesem Auto. Und sie sind dieses Auto mit Stolz gefahren, weil es sind schon die Eltern gefahren, die lange verstorben waren. Und das erlebe ich in vielen Ländern, außer in Deutschland. Es ist nicht immer nur Armut. Wir glauben dann häufig, oder ich erlebe, das heißt wir, ich erlebe Menschen, ich bekomme in Gesprächen mit, dass wir von der unfassbaren Armut in diesen Ländern ausgehen, wenn sie diese Autos so haben und so fahren und diese Fassaden so aussehen. Es kann sicherlich je nach Land ein Aspekt des Ganzen sein. Am Ende haben sie aber keinen Stress damit. Ich habe hier im Ruhrgebiet, by the way, ich arbeite ja in Essen-Kupferdreh und jedes Mal, wenn ich zur Arbeit fahre, komme ich an einem wunderschönen Haus vorbei, was total typisch fürs Ruhrgebiet ist. Ist nicht so ein klassisches Zechenhaus im Sinne eines Mehrfamilienhauses. Wahrscheinlich hat da irgendjemand gewohnt, der bei Krupp oder so einen ganz guten Stand hatte, aber keine Villa. Ein schönes Haus einfach. Und die haben die Fassade, diese Ruhrgebietsfassade, die so kohlegeschwärzt ist, die so grau, die war mal braun, das sieht man in so einem Ocker irgendwie gestrichen, aber vor extrem vielen Jahren, weil sich da so ein Kohleschleier draufgelegt hat. Und in diesem Haus wurde alles renoviert, außer diese Fassade. Du siehst an der Fassade wirklich die Jahre, super schöne neue Holzfenster drin, super geschmackvoll und wenn mal so ein Licht an ist und du aus Versehen mal was erkennen kannst von der Wohnung, dann siehst du, es ist super schön und modern da drin und sie haben dieser Fassade aber das erhalten, was sie wertvoll macht, nämlich ihre Geschichte. Und das finde ich total reizvoll und das ist einer der Aspekte, die ich so im Wabi Sabi irgendwie mitnehme. Ne? Wir können durch unsere Wohnung gehen und sagen, verdammt, hier müsste ich mal renovieren. Wie sieht das denn aus? Oder wir können uns erinnern, wie viele von unseren Freundinnen und Freunden und Anverwandten vielleicht schon da gesessen haben und dafür gesorgt haben, dass an der Stelle dieses oder jenes ein bisschen, naja, der Zeit nachgegeben hat. Ja, das heißt nicht, dass wir alles vergammeln lassen müssen. Aber manchmal kann man auf diese Dinge einen liebevollen Blick bekommen. Wenn man sich an die Geschichte erinnert, die sie erzählen. Wenn man sich mit Zufriedenheit beseelt in dem Moment, wo man denkt, ich brauche das neu, da ist ein Kratzer drin. Oder man sagt sich, da muss ich gut darauf aufpassen, das erzählt schon meine Geschichte. Und für mich persönlich ist es kein sich was zurechtreden. Ich sehe, dass es in der ganzen Kultur funktioniert und mir tut diese Sichtweise unfassbar gut. Und das ist übrigens auch so bei uns Menschen. Wenn du 15, 20, 25 Jahre alt bist, hast du wahrscheinlich diese Vergänglichkeitsgedanken auf deine Person noch nicht so richtig. Du siehst aber deine Eltern, du siehst auch deine Großeltern und du hast die Wahl, ob du sagst, boah, sind die alt, oder ob du wahrnimmst, dass sie ein ganzes Leben gelebt haben. Du siehst die etwas gegerbtere Haut, du siehst die Winkel des Mundes beziehungsweise die Falten um den Mund herum. Du siehst auch an den Augen eigentlich noch jedes Lächeln der letzten Jahrzehnte. Und wenn du den Menschen anfängst, wieder tief in die Augen zu blicken, insbesondere wenn es keine Verwandten sind, weil wir da nochmal einen etwas anderen Blick haben, siehst du eine sehr starke, strahlende Schönheit. Nicht falsch verstehe, die kannst du auch bei Verwandten sehen, aber der Effekt ist häufig bei Menschen, die wir nicht so häufig sehen, intensiver. Also vorwiegend sehen wir einen Menschen, der schon ein bisschen älter ist als wir selbst. Und wenn wir denen in die Augen schauen, dann kommt da plötzlich eine Faszination zutage, die ist wirklich intensiv. Die Augen an sich verändern sich auch häufig nicht. Deswegen ist das eine schöne Brücke. Die Augen sind eine wunderschöne Brücke und zugleich ja, und ich möchte den Satz wirklich hochhalten, auch wenn er ein bisschen abgedroschen klingt, zugleich der Spiegel der Seele. Und wenn wir vielleicht selbst jetzt 35, 45, da stehe ich jetzt heute, oder 55, 65 sind und schauen im Laufe der Jahre in den Spiegel, dann ist in unserer Welt, wo alles renoviert wird, wenn ein Kratzer drin ist, wo alles neu gekauft wird, wenn irgendwas damit nicht stimmt, der Blick in den Spiegel absolut angsteinflößend, wenn wir uns nicht überlegen, wie wir vielleicht ein bisschen anders auf diese Welt schauen wollen. Überall geht es um Perfektion, um Funktionieren, um gut genug sein. Und selbst da, wo man sich erzählt, dass es nicht so ist, haben wir es häufig in unseren Genen oder in unseren Erfahrungen der letzten Jahrzehnte irgendwie mit aufgenommen, weil uns dann doch viele Menschen begegnen, die so leben. Was passiert denn, wenn wir Dinge, die Kratzer bekommen, leben lang immer nur reparieren? Wenn wir irgendwann 45, 50, 55, 65 werden, ja, dann müssen wir uns reparieren. Dann fangen wir an, irgendwo uns einen Chirurgen zu suchen, der uns die Augen liftet und dieses macht und jenes macht. Und ich habe in der plastischen Chirurgie gearbeitet, also in einem Krankenhaus, in dem ein hoher Anteil an plastisch-chirurgischen Operationen vollzogen worden ist. Und ich bin nur im Teil ein Fan. Ich habe festgestellt, dass extrem viele dieser Menschen, die sich plastisch-chirurgisch operieren lassen, sehr, sehr unsichere Geister sind, die auf der Suche sind. Ich meine, idealerweise sind wir alle auf der Suche, aber ich glaube, dass das doch anders geht. Und ich will es gar nicht verteufeln. Also wenn du jetzt was hast machen lassen an deinem Körper, versteh mich bitte nicht falsch. Das ist natürlich weiterhin dein Körper und auch deine Entscheidung. Ich glaube aber auch, dass ein begleitendes oder vielleicht sogar ersetzendes, das ist einfach von der Person abhängig, mit sich klarkommen, Wabi-Sabi mal einfließen lassen, noch etwas intensiver ist. Ich glaube, dass wenn du dir in die Augen schaust und vielleicht auch rechts oder links vom Auge mal deine Pupillen wandern lässt und siehst, dass du da diese kleinen Falten um die Augen hast, wenn du Dinge siehst, die dir nicht gefallen, dann sind es meistens Geschichten aus deinem Leben. Und die Schönheit ist überhaupt nicht weg und das Leben sie in Japan und umliegenden Völkern sehr, sehr intensiv und wunderschön. Wenn du das Glück hast, das nenne ich jetzt mal so auf der Erfahrungsebene zumindest, 45, 50, 55 zu sein, dann hast du bestimmt mal einen Menschen wieder getroffen aus alten Tagen. Einen Menschen, den du mit 15, 16, 17 hochattraktiv fandest und in den du vielleicht verliebt warst, vielleicht sogar eine Beziehung oder eine Affäre hattest. Und meistens ist das ein total faszinierender Moment. Nicht selten denken wir auch, oh Gott, was passiert? Weil viele von uns Menschen halt im Laufe des Lebens zugenommen haben, abgenommen haben, ihr Leben gelebt haben und vielleicht mehr oder weniger gealtert sind. Und im direkten Vergleich mit diesem Leben, was wir immer führen, mit ich repariere das, ich kaufe das neu, ich mache dieses neu und so. Der Tisch, der hat ja auch schon eine Macke, der muss jetzt auch bald mal neu und die Wand hier muss mal wieder gestrichen werden und so. Dann ist natürlich klar, dass wir sehr schnell die Faszination wegschieben und sagen, boah, der oder die ist aber dick, dünn, alt, neu, jung, was auch immer geworden. Totaler Bullshit. Weil wenn wir uns dann mal zurücklehnen und sagen, okay, weggeschoben, das ist der Mensch, mit dem ich diese und jene Dinge erlebt habe oder den ich damals angeschaut habe und so fasziniert war. Und es ist immer noch so, dass ich eine gewisse Faszination erlebe. Und wenn wir dann anfangen, mal hinzuschauen mit diesem, ja, Wabi-Sabi und mit diesem offenen Geist, der sich wirklich mit Inspiration auseinandersetzt, mit Ästhetik. Ästhetik heißt übrigens nicht schön, sondern in irgendeiner Weise faszinierend. Dann ist es manchmal eine ja ästhetische Begegnung, kann man so nennen. Und und eine sehr freie Begegnung, wenn wir es schaffen, uns von diesem Wegwerfding und Reparaturding mal so ein bisschen zu distanzieren. Und verstehe mich nicht falsch, ne? Im Leben mag ich schon auch irgendwie gute Sachen, weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Unsere Küche hat es echt nötig langsam. So eine Küche ist aber auch eine Investition, die jetzt natürlich Auto und so, eigentlich ist nichts mehr da, ne? Also ich bin froh, wenn wir unsere Urlaube auf die Reihe bekommen, die wir noch so geplant haben. Und das wird schon knapp werden alles. Und dann eine neue Küche, das ist schon was, ne? Somit werden wir jetzt erstmal ein paar Monate diese Küche, so wie sie ist, ein paar Monate, vielleicht auch Jahre, mal schauen, so wie sie ist, genießen müssen. Also muss ich mir nochmal Mühe geben, irgendwie diese alten Scharniere nochmal einzustellen, dass sie ein bisschen besser dasteht. Ich repariere also schon irgendwie ein bisschen was an ihr. Aber ohne Wabi-Sabi würde ich wild werden und Kredit aufnehmen. Das machen wir jetzt nicht. Wir werden diese Küche genießen. Wir haben mit dieser Küche viel erlebt und das wird jetzt erstmal unser Übungsobjekt sein für die nächste Zeit. Wenn wir nicht gerade in den Spiegel schauen. Wenn ich in Ratingmitte am Marktplatz bei meinem Friseur sitze und er wieder irgendwie auf 4 mm, glaube ich, an den Seiten runterschneidet, dann denke ich jedes Mal, das ist ja noch weißer geworden. Und inzwischen setzt er das Gerät an und sagt, es ist nicht weißer geworden. Und ich sage es gar nicht im Leid. Es ist irgendwie faszinierend, dass sich unser Körper verändert, zumal... Das ist auch so ein Teil, den ich im Wabi-Sabi so als Randerscheinung sehe. Unser Geist ja nicht. Unser Geist nutzt sich nicht ab. Unser Umgang mit dem Leben nutzt sich vielleicht ab, weil wir zu viele Dinge glauben, die uns das nehmen, was genießen im Leben ist. Das schon. Aber eigentlich, vor allen Dingen, wenn wir das nicht zulassen, sind wir die gleichen wie mit 16 auf der Kellerparty mit einem Bier in der Hand. Und vielleicht haben wir dazugelernt, vielleicht haben wir Dinge erfahren und so, aber unsere Seele und unser Geist ist gar nicht so anders. Und ich habe da in einer letzten Folge schon drüber gesprochen, wenn wir uns ein bisschen in diesen Jahren halten und ein bisschen die Freiheit erlauben, mit den Dingen offen umzugehen, dann können wir auch mit 60 irgendwo auf den Treppenstufen sitzen und völlig altersübergreifend mit 20-Jährigen oder mit 80-Jährigen einen total geilen Abend haben. Und ob ich dann irgendwie einen Rotwein, ich habe jetzt einen Rotwein gefunden, den ich sehr mag. Rioja ist so meine Rebe, sagt man, glaube ich, geworden. Ne? Also oder meine Traube, ich weiß gar nicht. Du merkst, ich habe gar nicht so viel Ahnung und habe nie einen Rotwein gefunden, den ich mochte. Und die meisten Rioja-Rotweine finde ich richtig gut. So. Und dann ist es nicht so wichtig, wenn wir auf dieser Treppenstufe sitzen, ob wir einen Rioja in der Hand haben oder ein Astra-Rotlicht aus der Flasche oder irgendwie ein Jim Beam Cola oder so. Das ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns begegnen und uns annehmen. Und davor müssen wir aber im Spiegel uns angenommen haben. Und ich liebe seitdem den Blick in den Spiegel, weil er mich natürlich auch so ein bisschen denken lässt, was willst du jetzt? Ich möchte mich nicht reparieren. Ich möchte aber überlegen, ob ich ein bisschen mehr Sport machen möchte, ob ich ein bisschen mehr dies oder jenes machen möchte, ob ich für ein bisschen mehr Entspannung sorgen möchte, weil ich ja all das in meinen Augen erkennen kann. Ich kann aber erst wirklich wieder aus meinen eigenen Augen lesen, wenn ich diese Panik um, da sind schon wieder Falten und so weiter, mal weggeschoben habe. Wenn ich festgestellt habe, dass ich nicht aufhöre, Menschen zu faszinieren im Einzelnen jetzt. Ne? Wir alle treffen Menschen, die wir faszinieren. Manche von uns glauben das nicht, vielleicht auch du nicht. Aber ich bin davon fest überzeugt, jeder von uns trifft immer mal Menschen und fasziniert diese Menschen. Es ist nur leider in unserer Kultur so, dass selten gesagt wird, du bist faszinierend. So, ganz, ganz sicher, an der Kasse, überall gibt es Berührungspunkte mit anderen Menschen und wir alle faszinieren Menschen. Und wenn wir dann aber in den Spiegel schauen und nicht in der Lage sind, uns selbst irgendwie zu faszinieren oder zumindest wahrzunehmen, wie geht es mir gerade, weil wir nur sehen, oh, das sind Falten um die Augen, ich werde schon wieder alt, dann sehen wir davon nichts mehr. Und deswegen finde ich diesen Wabi-Sabi-Ansatz sehr, sehr hilfreich für den Alltag. In Blick auf die eigene Welt, auf den eigenen Spiegel, aber auch mit Blick auf die Menschen, die uns umgeben. Die Schönheit, den Menschen wahrzunehmen, ist unfassbar wertvoll. Und wenn du dem nächsten alten Herrn und der nächsten alten Dame, die dir begegnet, mal tief in die Augen schaust und dann mit diesem Gedanken das Gesicht anschaust und dann dir mal die Geschichten anhörst und dann dir auch noch vor Augen führst, dass sie auch in deinem Alter waren, dass sie auch mal 20 waren, dass sie auch wissen, wie dieses Leben sich anfühlt. Manchmal ist es noch so, dass die älteren Generationen aber, ja, sich, sagen wir mal, altersentsprechend benehmen, so wie sie es gelernt haben. Es gibt aber auch noch die. Ich habe Otto Waalkes zufällig gesehen in Blankenese vor einem Jahr ungefähr. Der Mann hat sich, also fang an zu stottern, merkst du? Ich habe ja schon viele Menschen aus dem prominenten Leben getroffen und war irgendwie für nichts nervös. Aber da habe ich an der Ampel gestanden und zu Marina gesagt, das ist Otto Waalkes da drüben. Und der kam uns dann entgegen, guckt mich an, grinst und sagt, ja, stimmt. Und ich kam mir so unfassbar dämlich vor, aber das ist passiert, das ist mir so aus dem Mund rausgefallen, weil der Mann in seinem Alter mit Chucks und Käppi gegenüberstand und das war überhaupt nicht gekünstelt. Es hatte nichts damit zu tun, wie übrigens böse Zungen manchmal behaupten, dass das so ein ewig Junger ist, der nicht akzeptiert, wie alt er ist und so. Nein, nein, dieser Mann hat erkannt, wie alt sein Geist ist, nämlich der altert nicht. Unser Geist wird nicht alt. Und wer sagt denn, dass wir deswegen irgendwelche langweiligen Polunder anziehen müssen? Chucks und Vans an die Schuhe und gut ist das, ne? Und das fand ich sehr faszinierend, diese Begegnung. Die hat mich wirklich berührt. Wabi Sabi im Alltag. Ich gucke nochmal auf meine Notizen, ob ich da was vergessen habe, ne? Falten im Gesicht habe ich, Kratzer auf Möbelstücken habe ich, abblätternde Farbe an der Wand, sorry. Habe ich, das alles sind Zeichen von Leben und der Geschichte. Sie zeugen von Zeit, von vergangener Zeit und von den Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben. Das ist so geil, ne? Solange wir hier sind, nimmt uns auch keiner mehr diese Erfahrungen. Und das sind schöne Erinnerungen. Eigentlich sind Schrammen, Patina auf einer Kamera, eigentlich sind das so kleine Fotos, die niemand gemacht hat, die uns daran erinnern, was gewesen ist. Und es ist nicht immer schlecht. So. Selbst wenn du eine Narbe am Körper hast, die an ein nicht so schönes Ereignis erinnert, ist es ja trotzdem so, dass diese Narbe dir zeigt, ich habe es überstanden. Und um das so ein bisschen mit in den Alltag zu nehmen, habe ich überlegt, welche drei Dinge kann ich dir mitgeben? So. Mir ist aufgefallen, dass in den Büchern, aber auch in den Gesprächen, aber auch ganz automatisch im Tun immer wieder dieses Thema Minimalismus aufkommt. Das ist ganz interessant. Da wird immer wieder so die Frage gestellt, möchtest du die Dinge lange bei dir haben, aber dafür vielleicht nicht so viele? Möchtest du dir Qualität leisten, die vielleicht dann auch, wenn wir von Dingen ausgehen natürlich, lange bei dir bleiben kann? Oder möchtest du dir häufig kleine Dinge kaufen, wo Dinge kaputt gehen und so weiter? Und das ist ein Ansatz, den ich immer und immer wieder im Alltag finde. Manchmal bewusst mit dem Blick auf Wabi Sabi und manchmal einfach selbst erdacht mit dem Hinweis, das ist vielleicht schlauer. Der liebe Andreas, ein Shoutout und lieben Gruß an der Stelle, hat kürzlich ganz viele Kameras verkauft, um sich eine teure Leica-Kamera zu kaufen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe schon mal ganz viele Objektive, Fototaschen, Kameras, alles Mögliche verkauft, um eine besondere Kamera, das war keine Leica damals, und ein Objektiv kaufen zu können. Und die hatte ich viele Jahre dabei. Das war nicht mal mein Zoom-Objektiv. Ich musste mich immer mit meinen Füßen quasi hin oder weg bewegen. Die Füße waren mein Zoom. Und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, habe ich es total genossen. Und ich weiß, dass der Andreas seine Leica über alle Maßen genießt. Und dieses Gerät von Hand zusammengebaut in Wetzlar in Deutschland ist ein ganz hochqualitatives Gerät. Sehr, sehr teuer. Aber wenn man überlegt, was man sonst noch so alles an Krimskrams in den Schubladen hat, plötzlich nur noch ein Tauschgeschäft. Und wenn man das so ins Leben übernimmt, ist das wirklich, wirklich eine schöne Idee, ins Leben ranzugehen. So. Wir haben bei unseren Esszimmerstühlen im Rahmen der Möglichkeiten, muss man ehrlicherweise sagen, darauf geachtet, dass es Vollholzstühle sind. Weil wir vorher mit irgendwelchen anderen Modellen, die vielleicht hübsch waren, festgestellt haben, hier verbiegt was, da geht eine Schraube locker. Das war alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und diese Vollholzstühle werden theoretisch ein Leben lang bei uns bleiben können oder wenn wir aus irgendwelchen Gründen mal neue haben wollen, werden wir sie mit Sicherheit weitergeben können. Ja, also Minimalismus ist nicht nur wenig Dinge haben, sondern kann auch heißen, ich habe diesen Stuhl, ich mag ihn sehr, ich bin eine Zeit mit ihm zusammen mein Leben eingegangen und jetzt hätte ich gerne einen anderen Stuhl. Dieser Stuhl soll aber die Reise antreten und woanders noch weiterleben und nicht einfach im Keller landen, auf einem riesigen Haufen von Dingen, die ich nie wieder brauche. Und diese Dinge so zu erwerben oder zu besorgen oder herzustellen, dass sie ein bisschen bei uns bleiben, vielleicht auch mit einer Schramme, anstelle von 14 Plastikteilen, macht das Leben deutlich wertiger und ist immer auch ein Sprung rüber in unsere reale Welt. Unsere Partnerin, unser Partner ist nicht an unserer Seite, weil sie jetzt gerade mal gut genug sind und weil wir bei Tinder oder im Joy Club oder was alles für Buden gibt, nächste Woche Donnerstag irgendeinen neueren, noch ungebrauchteren, hübscheren Körper finden. Das ist die Seele, die wir lieben. Und diese Seele ist bei uns und eine reicht. Wenn wir merken, irgendwas gerät ins Ungleichgewicht, dann fangen wir nicht selten an, neu zu kaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist hochprovokativ, jetzt in der Beziehung dieses Wort zu benutzen, aber das passiert nicht selten. Anstatt an uns zu arbeiten. Und ich rede gar nicht von der großen Reparatur, das ist ja schon das nächste Missverständnis. Wir erleben irgendwas an unserer Partnerin oder unserem Partner, was uns nicht gefällt und kommen in den Modus, wir müssen das jetzt reparieren. Vielleicht ist aber auch nur unsere Erwartung, die repariert werden muss. Vielleicht haben wir beiderlei Erwartungen, dass wir uns umeinander herum drehen und in dieser immer schneller werdenden Drehung uns immer mehr voneinander entfernen, wie zwei so Planeten, die irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten sind. Da können wir einfach mal überlegen, Sekunde mal kurz, was ist mit unserer Anziehung, was ist mit unserer Abstoßung, wo sind da die Mitte? Und was mit unseren Erwartungen? Und sollen wir mal einfach alles resetten und gucken, ob wir uns nochmal neu verlieben können? Das sind keine Reparaturen des anderen, sondern der Beziehung. Damit bleibt jeder gleich. Mit seiner Schramme in der Seele vom letzten Streit, mit seinem Kratzer am Auge, weil er sich beim Weinen mit dem langen Fingernagel vielleicht ein bisschen gekratzt hat und so weiter und so fort. Super schöne Gleichnisse tun sich auf, wenn man sich mit diesem Wabi-Sabi-Ding ein bisschen tiefer beschäftigt. Für mich hat das wirklich viele Dinge verändert. Natur erleben. Zweiter Tipp, wie du Wabi-Sabi ein bisschen ins Leben holen kannst. Natur erleben. Der Herbst steht vor der Tür. Überlege dir ganz genau, ob du es dieses Jahr nicht schaffst, mal ein paar Herbstspaziergänge zu machen. Ob du noch im Studium bist, mitten im Job oder in der Rente. Irgendwarum haben wir in dieser Welt ganz häufig so viel zu tun, dass wir irgendwann im Oktober denken, wann sind denn die ganzen Blätter gefallen? Was ist denn das? Und es ist so traurig, weil Indian Summer, ne, wenn unsere Wälder, insbesondere unsere Laubwälder, in allen Farben erstrahlen und so. In meiner Kindheit waren die Spazierwege voll. Heute ist keiner da. Oder es sind zumindest nicht viele da. Und die, die da sind, diese Jack-Wolfskin-Pärchen, ich habe auch Jack-Wolfskin-Sachen, das ist kein Lästern, aber diese Jack-Wolfskin-Pärchen, die häufig draußen sind, die dich anstrahlen und sagen Hallo, weil sie sich freuen, dass sie andere Menschen sehen, die es genauso genießen. Die sind die, die du triffst und da solltest du dazugehören. Weil der Herbst ist nicht nur schön und bunt. Das ist, wie du manchmal nur einen älteren Menschen gesehen hast, ohne die Geschichte wahrzunehmen. Der Herbst ist nicht nur schön und bunt. Da geht was zu Ende. Und das, was da zu Ende geht, schafft Platz für neues Leben. Das ist ein Kreislauf, den wir selten so intensiv erleben wie im Herbst und im Frühling. Und deswegen ist es so wertvoll, die Jahreszeiten zu betrachten. Vielleicht mache ich da noch was zu. Mal gucken, jetzt habe ich es ja hier eingebaut. In den anderen Podcasts habe ich eigentlich immer den Wechsel der Jahreszeiten so ein bisschen mit reingenommen. Die anderen Podcasts waren ja also Fotopodcasts. Das heißt, du kannst ja mit der Kamera in der Hand ganz gut das Ganze auch dokumentieren. Also wenn du, ist ja völlig egal, ob du jetzt professioneller Fotograf oder Hobbyfotografin bist oder nur irgendwie ein Telefon hast und ab und zu ein Bild machst. So ein Blatt im Herbst, das so gerade noch am Baum hängt, zu fotografieren und vielleicht dieses Blatt oder ein Pendant, wie es dann gerade gefallen ist, auf so einem nassen Stein, im Hintergrund sieht man noch so einen Fluss. Das sind so Bilder, die zeigen uns dieses Vergängliche. Und wenn wir dann in einer Reihe von 3, 4 Bildern an der Wand im Esszimmer zum Beispiel im Frühjahr ein weiteres Foto schießen, wie von einem Ast dieses Baumes die ersten Triebe ausstoßen, vielleicht machen wir noch ein 4. oder 5. Foto, wo wir nachher die Sommerblätter wieder haben. Dann haben wir den Kreislauf des Lebens fotografiert. Deswegen, wegen dieser Möglichkeiten, habe ich damals Fotografie tut gut als Podcast gegründet und treibe ihn deswegen mit Michael weiter. Weil Naturerleben mit der Fotografie so schön festgehalten werden kann. Ja, also wenn dich das interessiert, schau immer gerne drüben vorbei bei fotografietutgut.de. Du findest den Podcast im Player oder auf fotografietutgut.de. Und auch der Freundeskreis ist vielleicht was für dich. Findest du auch auf fotografietutgut.de. Ist vielleicht auch was für dich, obwohl du gar nicht fotografierst oder bisher nicht fotografierst. Weil diese Dinge erlebbarer werden mit der Kamera in der Hand. Aber auch ohne Kamera, geh raus in die Natur, beobachte die Jahreszeiten, beobachte diese unglaubliche Schönheit der Veränderung. Da wird Platz für Neues geschaffen und die Blätter fallen zu Boden, das Leben in diesen Blättern geht zu Ende und es ist wunderschön, das Rascheln, was du mit den Füßen provozierst, wenn du durch so einen Laubwald gehst, der im Herbst von sich lässt, dann hast du Kindheitsgefühle in dir. Also mir geht es zumindest so. Und zwar, ich habe dann meistens die unbeschwerten Kindheitsgefühle in mir, weil wir als Kinder häufig durchs Laub gelaufen sind und uns darauf konzentriert haben, wie es klingt und im Fokus waren. Und das können wir heute genau so tun, wenn wir uns Mühe geben, in diesen Fokus hineinzukommen. Die Schönheit im Vergänglichen zu sehen. Dass das Platzmachen für ein neues Leben nicht immer nur auf unsere Ängste projiziert werden sind, die nur Gedankenkonstrukte sind, die wir gelernt haben. So muss man denken. Jetzt geht es hier um den Tod und dann bist du vielleicht schon wieder in der Sorge, während du das hier hörst. Und genau das kannst du dir mit Wabi Sabi abgewöhnen oder zumindest abschwächen. Das finde ich super schön. Das dritte ist tatsächlich relativ platt besprochen. Übe Akzeptanz, übe Gelassenheit, haben wir im Podcast auch schon mal angesprochen, wie das vielleicht gehen könnte, wird bestimmt auch nochmal häufiger Thema werden, weil es so ein bisschen die Basis ist, mit der ich meine Tage verlebe. Dieses langsam älter werden, dieses Verlieren von Dingen, Veränderungen haben trotzdem fast immer auch Schönheiten in sich. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wie unser Geist eigentlich unser Geist bleibt, dann verlieren wir mit einer Falte zum Beispiel keine Leidenschaft. Wir verlieren mit vielleicht einer veränderlichen Stimme oder was auch immer nicht unbedingt die Möglichkeit, andere Menschen zu faszinieren oder über die Dinge zu sprechen, die uns faszinieren. Das ist nicht nötig. Und sich das zu erlauben, diese alte Faszination zu erlauben, zu glauben, dass unsere Seele und unser Geist bleibt, wie er ist, das ist auch Wabi-Sabi. Ja, genieß das scheiß Leben und geh raus und quatsch die Leute an und hab eine gute Zeit mit den Menschen und mach das nicht davon abhängig, ob du 25, 45 oder 65 bist oder 90. Krasses Thema. Wabi Sabi bringt uns bei, dass Schönheit, Ästhetik, das, was uns fasziniert, nicht in der Perfektion liegt, sondern in der Echtheit, Authentizität, in der Geschichte, in dem, was passiert ist und was wir draus machen. Das fasziniert uns, das fasziniert andere und damit habe ich mein Leben ein Stück weit schöner bekommen und denke so gerne an Wabi Sabi zurück. Wenn ich zurück sage, dann meine ich diese Momente, in der ich das erste Mal diese Bücher in der Hand hatte und so und vielleicht auch an die kleinen Momente, wo ich immer wieder gemerkt habe und bis heute merke, okay, an dem Punkt habe ich was mit in mein Leben genommen, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe, wie zum Beispiel mit dem Auto aus schlechter Haltung. Klar habe ich den poliert, klar habe ich den ein bisschen aufgehübscht und so, aber es gibt hier und da die eine oder andere Stelle, wo du siehst, da ist wohl was passiert. Ich wünsche dir eine unperfekte Woche, unperfekte Begegnungen und dass du erkennst, wie schön diese Woche und diese Begegnungen sind. Bis so bald wie möglich. Ciao, ciao. Hey, wow, mich freut es total, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielen lieben Dank dafür. Wenn du mir bei meinem Podcast-Projekt ein wenig helfen möchtest, wenn du quasi ein kleiner Teil des Projektes werden möchtest, dann kannst du das tun, indem du die Sendung zu Ende hörst, indem du ein paar Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du diese Inhalte hörst, da lässt und wenn du deinen Freundinnen und Freunden digital, online, offline mit einem Zettel in der Hand oder per WhatsApp, völlig egal, von meinen Sendungen erzählst. Das wäre großartig und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Sendung hier bei Leben tut gut. Wenn du jetzt den Abo-Knopf drückst, wirst du es auch nicht verpassen. Schön, dass du da bist. Danke.
When I open my eyes, hope that you're by my side.